Ich bin Sina, ich komme aus Gifhorn, aus der Kirche im Brauhaus und darf heute bei euch einspringen und ich freue mich richtig drauf, die Zeit mit euch zu verbringen und euch was weiterzugeben, was so auf meinem Herzen liegt. Genau, und zum Anfang habe ich euch mal eine Frage mitgebracht. Womit füllst du deine Zeit? Was machst du gerne in deiner Freizeit? Wo tankst du auf? Bist du vielleicht eine richtige Sportskanone und kannst beim Joggen voll abschalten? Oder bist du eher so eine kreative Person, die gerne mal malt oder Texte schreibt, was Kreatives macht, Musik vielleicht macht? Vielleicht kannst du auch gut kochen und triffst dich gerne mit anderen, um dabei abzuschalten. Ich selber kann gar nicht mit anderen kochen. Ich bin dann immer total abgelenkt und kann nur das eine oder das andere. Und die Leute merken dann direkt, okay, entweder schneidet Sina gerade die Paprika oder sie redet mit mir. Aber ich kann nicht irgendwie beides kombinieren. Aber vielleicht zählst du dich ja zu diesen Leuten. Und ich könnte jetzt so viel aufzählen, was man irgendwie machen kann. Jeder hat so seine bestimmte Sache, wo er auftankt oder abschalten kann. Und genau das soll heute auch das Stichwort sein für meine Predigt. Und zwar Zeit verbringen. Zeit mit Jesus verbringen aber. Was genau meine ich denn damit, wenn ich sage, wir können Zeit mit Jesus verbringen? Wenn wir in der Bibel lesen, dann wird, glaube ich, ziemlich schnell klar, dass es eigentlich nie Jesus' Idee war, sogenannte Christen zu produzieren. Also er wollte gar nicht, dass wir nur Christen sind, sondern sein Gedanke war, Menschen in die Nachfolge zu rufen. Er hatte die Einladung an uns, folge mir nach. Und was er damit meinte ist, sei bei mir, sei nah an meinem Leben, verbring deine Zeit mit mir persönlich. Und genau daraus resultiert dann, dass wir von Christen zu Nachfolgern Jesu werden und ihm immer ähnlicher werden wollen. Und ich würde sagen, Zeit mit ihm zu verbringen, ist die Grundlage oder das Fundament von diesem Haus der Nachfolge, was wir bauen. Also jeder von uns verbringt seine Zeit mit irgendetwas, mit manchen Dingen mehr, mit manchen weniger. Und jetzt denkst du vielleicht, ja, für die Jünger damals war das ja ziemlich leicht, ne? Die hatten Jesus vor Ort, die konnten ihm wirklich nachfolgen und live Zeit mit ihm verbringen. Aber wie können wir das denn heute trotzdem machen, auch wenn Jesus nicht mehr hier ist und wir unsere Zeit mit so viel anderem füllen können? Und dabei orientieren wir uns ja immer an Jesus' Leben selber. Also dachte ich mir, macht es doch Sinn, wenn wir zuerst mal schauen, wie er seine Zeit denn mit Gott verbracht hat. Da schauen wir mal in Markus 1, 35. Ich glaube, ihr könnt es auch mitlesen. Früh am Morgen, als es noch völlig dunkel war, stand Jesus auf, verließ das Haus und ging an einen einsamen Ort, um dort zu beten. Wer von euch dachte sich jetzt, ja, das war ja wieder klar, heute geht es um stille Zeit, weil immer wenn es darum geht, die Zeit mit Gott zu verbringen, dann ist es irgendwie, du musst einfach nur beten und Bibel lesen und dann wirst du Jesus immer ähnlicher. Aber oft tendieren wir, glaube ich, dazu, das wie so eine Aufgabe wahrzunehmen. Also so, ich muss jetzt heute noch Bibel lesen, ich habe noch gar nicht gebetet, anstatt das als eine richtige Freude zu sehen. Und deswegen soll es heute nicht um eine weitere Aufgabe in unserem Leben gehen, sondern ich möchte euch heute ein neues Bild davon malen. So ein Bild, welche Schönheit wir eigentlich darin finden, unsere Zeit mit Gott zu verbringen und wirklich bei ihm zu sein. Seid ihr dafür bereit? Habt ihr Lust auf eine Veränderung in eurer Zeit mit Gott zusammen? Dann starten wir mal in den Bibeltext. Und zwar betont Jesus selber in Johannes 15, wie wichtig es eigentlich ist, mit ihm verbunden zu sein und bei ihm zu bleiben. Also lasst uns mal reinschauen. Johannes 15, Vers 1 bis 8. Bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht hervorbringen, sie muss am Weinstock bleiben. Genauso wenig könnt ihr Frucht hervorbringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, geht es ihm wie der unfruchtbaren Rebe. Er wird weggeworfen und verdorrt. Die verdorrten Reben werden zusammengelesen und ins Feuer geworfen, wo sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, um was ihr wollt. Eure Bitte wird erfüllt werden. Dadurch, dass ihr reiche Frucht tragt und euch als meine Jünger erweist, wird die Herrlichkeit meines Vaters offenbart. Richtig starker Bibeltext, würde ich sagen. Jesus spricht hier ja davon, dass unser Leben Frucht bringt. Das klingt erstmal richtig ermutigend. Frucht bringt, wenn wir fest mit ihm verbunden bleiben. Und wir haben gerade nur ein paar Verse gelesen, aber in diesen paar Versen stand 9-mal das Wort bleiben. Also irgendwas scheint es damit auf sich zu haben. Und ich glaube, diese Bibelstelle hat man vielleicht schon öfter mal gehört. Und wenn wir die lesen, dann achten wir wahrscheinlich meistens darauf, dass unser Leben Frucht bringt, was ja richtig gut ist. Also wir achten irgendwie auf diesen Aspekt der Frucht. Aber was Jesus hier vor allem in den Mittelpunkt stellt, ist, bevor Frucht in unserem Leben entsteht, müssen wir bei ihm bleiben. Es gibt auch dieses Sprichwort, du bist, was du isst. Habt ihr bestimmt schon mal gehört? Und ich glaube, genauso hat es auch einen Einfluss auf uns, womit wir unser Herz verbinden und womit wir unsere Zeit füllen. Bei mir persönlich merke ich das auch super schnell. Ich kann mich ganz leicht darin verlieren, so Serien und Filme zu gucken oder auf Social Media zu bleiben. Und wenn mich das dann so richtig packt, dann kann ich wirklich mich darin wie so verlieren. Und da bin ich auch gar nicht stolz drauf, weil ich merke dann, das Resultat davon ist, dass ich total unsortiert bin, dass mein Selbstbewusstsein immer niedriger wird und ich habe so eine innere Unzufriedenheit irgendwie. Und das Gefährliche daran ist, das ist ja sogar so konzipiert, dass du nicht aufhören kannst. Dass die eine Folge ist zu Ende, die nächste geht automatisch an. Und das kann so schnell passieren, dass wir uns irgendwie mit ganz vielen Dingen füllen. Aber was ich sagen will, ich kann mich noch so sehr mit all dem füllen. Es wird mich nichts auf die Art füllen können, wie die Verbindung zu Jesus, um bei ihm zu bleiben. Und dieses Bild, bei Jesus zu sein und auf ihn zu schauen, das zieht sich durch die gesamte Bibel. Da gibt es ganz verschiedene Geschichten und Beispiele dazu. Und auch in Epheser 3, Vers 18, da vergleicht Paulus dieses Schauen auf Jesus mit einem Spiegel. Er sagt quasi, indem wir auf Gott schauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden. Und jetzt stellt euch mal dieses Bild ganz praktisch vor, so ein Spiegel. Es kommt immer darauf an, was wir anschauen wollen und danach entscheiden wir, wie nah wir an diesen Spiegel gehen müssen. Also so mal das Outfit angucken, geht auch im Vorbeigehen oder im Schaufenster. Aber bei Augenbrauenzupfen wird es schon gefährlich, wenn man meterweit entfernt steht vom Spiegel. Oder für die Männer, den Bart rasieren, sollte man vielleicht auch nicht aus der Distanz machen. Was ich damit sagen will, ich glaube, genauso macht auch die Nähe zu Jesus in unserem Leben einen ganz enormen Unterschied, wie nah wir an ihm dran sind. Und ich wünsche mir für uns diese Veränderung, von der Jesus in diesem Bibeltext spricht. Bevor wir nicht bleiben, werden wir keine Veränderungen erleben. Und deswegen möchte ich uns halt bewusst, mit uns bewusst auf diese Veränderung schauen und quasi erleben, was passiert, wenn wir bei Jesus bleiben. Wie können wir Gott denn nah sein und diese tiefe Verbindung erleben und seine Liebe auch für uns annehmen, wenn er gerade gar nicht hier ist, so wie bei den Jüngern? Ich habe euch mal ein Interview mitgebracht von Mutter Teresa. Sie wurde das nämlich auch gefragt. Der Moderator meinte, wenn Sie beten, was sagen Sie dann zu Gott? Und ihre Antwort war, ich sag nichts, ich höre ihm zu. Dann sagt der Moderator, na gut, okay, also wenn Sie beten, was sagt Gott dann zu Ihnen? Und sie sagt, er sagt gar nichts, er hört mir zu. Kennt ihr diese Leute, denen es richtig schwer fällt, Stille in Gesprächen auszuhalten? Wo du schon so richtig merkst, boah, der ist das gerade super unangenehm, die kann mir gar nicht in die Augen gucken, die sucht schon irgendwie das nächste Thema, wo sie drauf eingehen kann. Ich bin definitiv auch so eine Person, mir fällt es auch manchmal sehr schwer, aber ich glaube, dass man das lernen kann. Ich glaube, abhängig davon, wie sehr du mit der Person verbunden bist oder wie sehr du sie kennst, was du für ein Vertrauen aufgebaut hast, desto mehr kann man das auch lernen, Stille mal auszuhalten. Und genauso wünscht sich Jesus das, wenn wir Zeit mit ihm verbringen, dass wir so vertraut mit ihm sind, dass es uns nicht schwerfällt, Stille mit ihm auszuhalten, sondern es sogar genießen, einfach bei ihm zu sein. Und aus diesem Interview mit Mutter Teresa geht auch hervor, dass wenn sie betet, sie nicht immer viele Worte verliert, sondern in der Stille einfach Gott sucht. Und ich glaube, jetzt ist es für uns erstmal wichtig zu klären, dass es ganz verschiedene Arten gibt zu beten. Und das ist keine Checkliste, die wir irgendwie abarbeiten müssen, sondern alle diese Formen können irgendwie auf eine Art ganz wertvoll für unser Gebetsleben sein. Und Eine erste Möglichkeit ist, wir können zu Gott reden. Also wir können ihm unser ganzes Herz ausschütten, unsere Fragen bei ihm loswerden, alles, was uns beschäftigt, einfach mal bei Gott lassen. Und das ist wahrscheinlich so die Art, die den meisten geläufig ist. Eine zweite Möglichkeit, wir können auch mit ihm reden, nicht nur zu ihm und ihm alles vor die Füße werfen, sondern wirklich, dass ein Austausch stattfindet. Wenn wir beispielsweise vor einer Entscheidung stehen, können wir Gott um Weisheit bitten und ihn fragen, was der nächste Schritt für unsere Situation sein könnte. Eine dritte Möglichkeit, wir können Gott im Gebet aber auch einfach zuhören. Bewusst mal unsere eigenen Ideen und Wünsche zur Seite stellen und einfach hören, was Gott denkt. Und dabei auch offen sein, uns von ihm korrigieren zu lassen und zu erleben, wie sein Plan viel, viel größer ist als unser eigener. Und eine vierte Möglichkeit ist einfach, in Gottes Gegenwart zu sein, was ich gerade schon angeschnitten habe. So ein bewusstes Ausrichten und Suchen nach Gottes Gegenwart in unserem Alltag. Und dieses konzentrierte Ausrichten auf Gott wird oft auch kontemplatives Gebet genannt. Ich gebe euch mal einen kurzen Kontext, woher das eigentlich seinen Ursprung hat. Und zwar kommt es eigentlich aus den Klöstern, weil schon die frühen Christen haben erkannt, dass in dieser Stille so eine besondere Begegnung mit Gott möglich ist. Sie haben nämlich geglaubt, dass man Gott nicht nur durch viele Worte, sondern durch stilles Verweilen in seiner Gegenwart finden kann. Und jetzt fragt sich der ein oder andere von euch vielleicht, für wen ist denn jetzt diese Art und Weise zu beten eine Möglichkeit? Müssen wir dafür erst Mönche oder Mutter Teresa werden? Ich glaube tatsächlich, jeder, der Jesus ähnlicher werden möchte, sollte es zu seiner Gewohnheit machen, in seinem geistlichen Leben bewusst in der Stille Jesus zu suchen. Aber wie genau kann das denn jetzt aussehen? Ich nehme euch mal mit rein, wie das bei mir aussieht oder wie das auch bei mir angefangen hat, dass ich mich mehr damit beschäftigt habe. Wir haben bei uns in der Kirche immer zweimal im Jahr so eine Fokuswoche, wo wir fasten und beten und uns einfach fokussieren und ausrichten auf das, was Gott tun will. Und ich habe mir dieses Jahr am Anfang des Jahres natürlich auch überlegt, mit welchem Anliegen möchte ich da reingehen. Und habe so gemerkt, ich hatte den Eindruck, ich möchte mehr Beständigkeit in meiner Zeit mit Jesus. Ich möchte nicht einfach meine Tage vergehen lassen, ohne wirklich meinen Blick auf ihn gerichtet zu haben, weil das passiert so schnell im Alltag, dass es irgendwie so an einem vorbeizieht. Also habe ich erstmal damit begonnen, mir mehr Zeit zu verschaffen. Und ihr müsst wissen, ich bin wirklich kein Morgenmensch und ich stehe sehr ungerne früher auf, als ich das muss. Wenn ihr mal meine Freunde fragt, die können euch sagen, es gibt eine Uhrzeit, zu der sollte man noch nicht mit mir reden. Aber ich musste ja irgendwie mir überlegen, wie ich eine Routine etabliere und eben nicht nur, wenn es gerade mal passt, Zeit mit Jesus verbringe. Sondern ich möchte den Tag in seiner Nähe beginnen, mich zuerst von ihm füllen lassen und dann in alles Weitere starten. Und deswegen habe ich begonnen, früher aufzustehen. Und um hier direkt eure Illusion zu brechen, das funktioniert nicht jeden Tag. Es gibt auch Tage, wo ich das nicht schaffe, aber immer wieder erinnere ich mich daran, was für einen Einfluss diese Zeit am Morgen auf meinen Tag hat. Und wenn ich es nicht geschafft habe, versuche ich es am nächsten Morgen wieder. Und so ein Morgen sieht bei mir so aus. Mein Handy liegt erstmal außerhalb meines Schlafzimmers, weil dann habe ich einen Grund aufzustehen, um meinen Wecker auszumachen und kann den nicht einfach ausdrücken, sondern ich stehe auf, mache das aus und dann habe ich mir zur Regel gemacht, nicht an mein Handy zu gehen, bevor ich Bibel gelesen habe. Weil sonst schaue ich da drauf, lese irgendwelche Nachrichten, sehe schon die nächsten Aufgaben und Termine für den Tag und dann ist eigentlich schon vorbei bei mir. Und dann fange ich einfach an, mache mir leise Lobpreismusik an und fange erstmal an, Gott zu danken für diesen Tag, für das, was er vorbereitet hat. Dann lese ich einen kurzen Abschnitt in der Bibel, fange an, darüber nachzudenken, zu überlegen, was bedeutet das für mich persönlich. Und manchmal werde ich auch einfach still. So wie im Psalm 46, Vers 10, seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Und dann sitze ich einfach da und versuche immer mehr, mich auf Gottes Gegenwart auszurichten, mir bewusst zu machen, dass Jesus gerade wirklich bei mir ist. Und ich möchte mich dazu entscheiden, meinen Blick gerade nichts anderem zuzuwenden als Gott höchstpersönlich. Und ich will nicht auf ein bestimmtes Gefühl warten, sondern wirklich erwarten, dass ich Gott in dieser Stille begegnen werde. Das waren jetzt nur ein paar Beispiele von mir. Das kann noch ganz anders aussehen. Es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten. Wir können auch einen Vers mehrere Male wiederholen und darüber nachsinnen. Und nach ein paar Wiederholungen wirst du merken, dass vielleicht ein bestimmtes Wort aus diesem Vers dich richtig angesprochen hat und für dich heraussticht. Und dann kannst du darüber nachdenken, in welchen Bereichen deines Lebens spricht dieses Wort, danke, gerade zu dir. Und genauso gut können wir das Ganze auch in unserer Mittagspause wiederholen. Das muss nicht nur morgens sein, sondern dann, wenn es sich anfühlt, als würde alles über einen einbrechen. Der Alltag ist einfach zu viel. Genau dann macht es den Unterschied, still zu werden und den Blick auf Jesus auszurichten. Mach dir bewusst, dass du bei ihm bleibst. Erinnere dich vielleicht nochmal an das Wort am Morgen, was dich so bewegt hat. Und genauso auch am Abend, da können wir nochmal den gesamten Tag mit Gott in der Stille reflektieren und vor ihm zur Ruhe kommen. Für mich ist dieser Teil am Abend zu was richtig Besonderem geworden, weil ich meinen Gedanken gewechselt habe von, das ist noch eine Aufgabe, die ich abarbeiten muss und ich bringe so meine letzten Reste an Energie zu Gott, sondern ich freue mich auf diesen Moment, wo ich still werden darf und nochmal überlegen darf, mit all den Höhen und Tiefen, die dieser Tag mit sich gebracht hat, darf ich vor Gott kommen, was mich viel mehr entspannt als eine Aufgabe, die ich irgendwie noch machen muss. Warum erzähle ich euch das jetzt alles? Weil ich voller Überzeugung sagen kann, dass diese Momente die besten Momente meines Tages sind. Das sind die echten Momente und Begegnungen, die ich mit Jesus habe. Und mein Herz ist es, euch diese Schönheit zu zeigen, die Jesus uns zeigen will, bei ihm zu bleiben. Jetzt wäre es auch am schönsten, wenn ich hier jetzt ein Ende mache. Wir gehen alle nach Hause und sagen, wir starten jetzt durch und verbringen mehr Zeit mit Jesus. Aber ich glaube, die Realität ist eine andere. Weil gerade weil da so viel Kraft drin steckt, werden wir auf dem Weg immer Herausforderungen erleben. Wenn du jetzt sagst, boah, Sina, richtig cool, ich fange morgen direkt damit an, morgens in der Stille einfach zu Jesus zu kommen, dann finde ich das richtig Hammer und sag dir, ich ermutige dich, fang damit an. Aber gleichzeitig sei dir bewusst, deine Gedanken werden richtig verrückt werden in diesen Momenten. Weil einen Moment bist du bei Jesus, aber im nächsten Moment denkst du, ah, heute wollte ich noch einkaufen. Bei Lidl war ja was im Angebot, dann kann ich das direkt verbinden. Zurück zu dir, Gott. Da war ja was. Und ich glaube, Ablenkung kann eine richtige Herausforderung für uns sein. Aber das bedeutet nicht, dass wir schlecht im Beten sind. Ganz wichtig. Sondern erst einmal bedeutet das, dass wir Menschen sind, weil das ist einfach, wie wir denken. Unsere Gedanken sind überall. Und der Schlüssel liegt nicht darin zu überlegen, ob diese Gedanken jetzt kommen werden, weil das wird passieren, sondern wenn sie kommen, ihnen keinen Raum für einen zweiten Gedanken zu bieten. Also lass diesen Gedanken ziehen und beginn auch nicht, dich dafür zu verurteilen, dass du abgelenkt warst oder zu überlegen, wie kam ich jetzt genau auf diesen Gedanken, sondern wieder zurück zu Jesus. Einfach wieder zurück und fang gar nicht an, darüber nachzudenken, wie das jetzt dazu kam. Thomas Keating sagte mal, wenn wir in einem 10-minütigen Gebet 1000 Mal abgelenkt sind, dann haben wir 1000 Mal die Chance, zurück zu Gott zu kommen. Und ich finde, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber diese Haltung möchte ich mehr und mehr in meinem Leben etablieren. Dass es passieren kann, dass wir abgelenkt sind, aber nicht, dass wir uns dafür verurteilen und denken, jetzt brauche ich es sowieso nicht mehr versuchen, sondern du hast die Chance, zurück zu Gott zu kommen. Du hast die Chance, wieder mit ihm ins Gespräch zu kommen. Zu wissen, auch wenn meine Gedanken wieder abdriften, ich habe die Chance, meinen Blick neu auszurichten. Und das hilft mir dabei, mein Scheitern nicht zu verurteilen, sondern daran zu wachsen und meinen Blick auch zu trainieren. Diese Art und Weise, in der Stille bei Gott zu sein, in der wir uns ganz bewusst ausrichten, braucht auch seine Zeit. Ich würde mir auch wünschen, euch jetzt zu sagen, setz dich 3 Minuten hin, quatsch ein bisschen mit Jesus und du wirst ihm immer ähnlicher. Aber so funktioniert unser Gehirn leider nicht, weil unsere Gedanken brauchen auch erstmal einen Moment, um den ganzen Tag zu verarbeiten. So zu überlegen, was haben wir heute alles erlebt, was war vielleicht voll schön, wo wurden wir enttäuscht, wo waren wir sauer. Also eine zweite Herausforderung kann Stress für uns sein. Gott so unsere ganze Zeit und Aufmerksamkeit hinzugeben, ist in den Augen der heutigen Kultur wahrscheinlich sogar Zeitverschwendung, weil man hat ja so viel anderes zu tun. Aber ich glaube, wenn wir immer wieder versuchen, aus unserer eigenen Kraft und vom Stress getrieben das Leben zu meistern, werden wir am Ende leer laufen. Und es steckt so viel Mehrwert darin, all diesen Stress des Alltags beiseite zu legen und immer wieder versuchen, bei Jesus zu bleiben und bei ihm aufzutanken. Ein drittes Hindernis kann der innere Sturm in unserem Herzen sein. Was meine ich damit? Ich glaube, das, was uns gerade innerlich bewegt, wird im Gebet immer an die Oberfläche kommen. Vielleicht ist es Angst, Liebe, Hass, Unvergebenheit, Bitterkeit, egal was in deinem Herzen ist, all diese unverarbeiteten Emotionen oder auch Traumata können gerade in den Momenten der Ruhe zum Vorschein kommen. Und dann fühlt sich dieses Bewusste in der Stille ausrichten oft erstmal richtig chaotisch an und gar nicht so zur Ruhe kommen, sondern es ist auf einmal alles da, unsere tiefsten Emotionen kommen zum Vorschein und es kann auch beängstigend wirken, dass man denkt, boah, jetzt muss ich mich mit all dem irgendwie beschäftigen. Aber ich will uns heute ermutigen, und da schließe ich mich auch selbst mit ein, dass wir erst innere Heilung erleben, wenn wir Gott all diese Dinge hinlegen. Lasst uns nicht diese Angst vor dem Schmerz zu einem Hindernis werden lassen, sondern mutig die Wurzel davon anpacken und in der Nähe mit Jesus bearbeiten, weil erst dann wird er langsam und liebevoll beginnen, diesen Prozess der Heilung mit uns anzufangen. Ich finde es richtig interessant zu beobachten, wann immer wir uns vornehmen zu beten, dass sich alles in uns sträubt, das nicht zu tun. Selbst wenn du dir die diszipliniertesten Menschen anschaust, die um 5 Uhr morgens aufstehen, ins Fitnessstudio gehen, gefühlt ihr Leben unter Kontrolle haben, selbst wenn die sich vornehmen zu beten, passiert Folgendes. Sie werden müde, schlafen ein, finden immer eine gute Ausrede, das jetzt gerade nicht zu tun, weil alles andere viel interessanter ist. Also wir merken, und das müssen wir uns wirklich bewusst machen, unser Inneres will eigentlich nicht beten. Und es ist wirklich ein Kampf. Und genau deswegen müssen wir uns da immer wieder bewusst reingeben und eine Entscheidung dafür treffen, weil es wird nicht automatisch passieren. In der Nachfolge von Jesus kann es also nicht einfach bei einer einmaligen Entscheidung für ihn bleiben, sondern es muss zu so einem Lebensstil werden, ein Lebensstil, der uns gar nicht überlegen lässt, ob wir heute Zeit mit Jesus verbringen, sondern in dem es selbstverständlich ist, bei Jesus zu sein. Wie können wir denn jetzt diesen Herausforderungen entgegenwirken? Ich habe vorhin schon ein paar Möglichkeiten beschrieben, wie so eine stille Zeit aussehen kann. Und ich glaube, dabei gibt es 3 Punkte, die uns immer wieder Orientierung geben können, neben all dem Verrückten, was in unserem Leben so passieren kann. Und ich glaube, wenn wir jetzt alle uns vornehmen, damit zu beginnen, dann hilft es uns, damit reinzustarten, auf Gott zu schauen, über seine Größe zu staunen und dabei auch zu sehen, wie er auf uns schaut und wie er uns liebt. Kennt ihr so Momente, wo ihr richtig begeistert seid und gar nicht anders könnt, als auf was zu schauen, weil ihr das so toll findet? Ich erinnere mich immer gern an meinen ersten Urlaub ohne Eltern. Da bin ich mit einer Freundin in die Schweiz gefahren und dann haben wir so eine Busreise gemacht und wir saßen beide ganz vorne so an der Windschutzscheibe und konnten alles sehen, die Berge, die Farben von den Flüssen. Und es war so schön, dass ich einfach nur begeistert war und ich erinnere mich daran, ich konnte gar nicht anders, als dahin zu schauen. Und ich glaube, mit Gott ist es noch so viel mehr. Wenn wir einfach in der Stille darauf schauen, wie groß er ist, dann sind wir so beeindruckt, dass wir gar nicht wegschauen wollen. Und als zweites kann es uns helfen, wenn wir uns in seiner Nähe hingeben. Ohne viele Worte zu benutzen, können wir unsere Abhängigkeit ihm uns neu bewusst machen. Also wir können in den Tag starten, mit der gleichen Entscheidung, wie Jesus gesagt hat, Gott, nicht mein Wille, sondern deiner soll heute geschehen. Und ich glaube, das verändert auch die Art, wie wir mit allem anderen umgehen, was an diesem Tag noch passieren wird, weil wir dann nicht aus eigener Kraft, sondern mit Gottes Hilfe in unsere Aufgaben gehen. Wir gehen dann mit seiner Perspektive auf unseren Arbeitsplatz. Wir sehen mit seinen Augen unsere Lehrer und Mitschüler. Mit seiner Hilfe können wir schwere Gespräche und Meetings führen. Das heißt, Hingabe heißt eigentlich anzuerkennen, dass wir seine Kraft brauchen, dass er uns alles gibt, was wir für diesen Tag brauchen. Und das könnte so ein zweiter Punkt sein, der uns einfach hilft, in dieser Stille anzukommen und uns auszurichten, boah Gott, dein Plan für diesen Tag ist so viel größer als mein eigener. Und der dritte Punkt, der uns helfen kann, ist in seiner Liebe zu ruhen. Kennt ihr diese Gebete, die sich richtig wie harte Arbeit anfühlen? Wo wo man so sich richtig durchboxt irgendwie. Manchmal benutzen wir auch den Ausdruck einer Geburt, weil sich das wirklich anfühlt, als würde man sich da so durchschleppen und warten, bis Gott dann irgendwann handelt. Aber bei der Art des Gebets, wo wir einfach zur Ruhe kommen und unseren Blick auf Gottes Gegenwart ausrichten, da darf es auch einfach still sein und es muss keine harte Arbeit für uns sein, sondern einfach in seiner Liebe sein bedeutet, mehr und mehr mit der Fülle des Lebens gefüllt werden. Und in unserer Gesellschaft, in der es oft ja einfach darum geht, zu leisten, zu performen, sich so gut es geht zu vermarkten, genau darin hilft uns diese Art von Gebet, weil wir beginnen, Gottes Liebe zu empfangen und auch die Identität, die er uns zuspricht, die nicht darauf basiert, was wir tun, was andere von uns denken oder was wir alles getan haben, sondern aufgrund dessen, wer wir für Gott sind, seine geliebten Kinder. Und das erleben wir, wenn wir in seiner Liebe ruhen. In Epheser 3, Vers 19 schreibt Paulus: Ja, ich bete darum, dass ihr seine Liebe versteht, die doch weit über alles Verstehen hinausreicht und dass ihr auf diese Weise mehr und mehr mit der ganzen Fülle des Lebens erfüllt werdet, das bei Gott zu finden ist. Gottes Liebe geht weit über unseren Verstand hinaus und es geht um so viel mehr, als das nur im Kopf zu verstehen und Fakten zu wissen, sondern Nachfolge bedeutet, aus einer tiefen und innigen Beziehung heraus erleben, wer Jesus ist. Und obwohl Paulus ein sehr schlauer und belesener Kopf war, sagt er uns hier quasi, wir müssen weitergehen, als nur gute Bücher zu lesen und uns auf eine tolle Predigt freuen, sondern er legt uns ans Herz, Jesus wirklich zu kennen. Dallas Willard drückt es so aus: Nachfolge bedeutet, das tägliche Leben in der Gegenwart Gottes zu leben. Nachfolge bedeutet, das tägliche Leben in der Gegenwart Gottes zu leben. Also er beschreibt den Weg, Jesus nachzufolgen, als eine tägliche und bewusste Entscheidung, mit Gott zu leben und in seiner Nähe zu bleiben. Und ich glaube, das ist der Schlüssel für uns, wenn wir zu Menschen werden wollen, die Jesus leidenschaftlich nachfolgen und nicht nur dieses Label Christ auf ihrem Leben haben möchten. In seiner Gegenwart zu bleiben. Auch wenn wir wieder fallen werden und einfach das Leben passiert. Ich glaube, wenn wir bewusst solche Momente der Stille und des Ausrichtens auf Gott in unseren Alltag platzieren, dann kann unsere Nachfolge auf ein ganz neues Level kommen. Und damit ihr alle schon mal einen Vorgeschmack bekommt, wie genau sowas aussehen kann, möchte ich mit genau so einem Moment enden. Ich habe euch einen kurzen Vers mitgebracht, den werde ich gleich vorlesen und dreimal wiederholen. Und du kannst ihn einfach auf dich wirken lassen, kannst auch gerne deine Augen schließen. Und nachdem ich ihn wiederholt habe, hör einfach mal, ob ein bestimmtes Wort besonders zu dir spricht. Und dann gebe ich dir einen kurzen Moment, in dem wir unseren Blick einfach auf Gott richten und in der Stille anerkennen, dass er Gott ist. Und dann schließe ich das nochmal mit einem Gebet ab. Also mach gerne deine Augen zu. Psalm 27, Vers 1. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist für mein Leben wie eine schützende Burg. Vor wem sollte ich erschrecken? Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist für mein Leben wie eine schützende Burg. Vor wem sollte ich erschrecken? Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist für mein Leben wie eine schützende Burg. Vor wem sollte ich erschrecken? Vielleicht hat der eine oder andere von euch wirklich so ein bestimmtes Wort gehört und vielleicht ist es genau dieses Wort, was Gott dir heute auf dein Herz legen wollte. Dieses eine Wort, mit dem du nach Hause gehst. Vielleicht war es das Licht oder die schützende Burg, vor wem du dich fürchten solltest. Was bedeutet das für dich, dass Gott Licht für dich ist? Dass er für dein Leben eine schützende Burg ist? In welcher Situation spricht es gerade zu dir? Nimm diesen Gedanken wirklich mit nach Hause und auch in deine nächste Woche und Ja, reflektier das einfach mit Gott, was er gerade zu dir gesprochen hat. Und vielleicht nimmst du einfach diese Art und Weise, mit so einem Bibeltext umzugehen, auch mit in deine Zeit mit Jesus, um mehr zu trainieren, bei ihm zu bleiben. Yes, lass mich das nochmal mit einem Gebet abschließen. Jesus, ich danke dir für deine Gegenwart. Danke, dass du hier bist und dass du zu uns gesprochen hast. Und ich bete dafür, dass wir das wirklich in unseren Herzen so aufnehmen dürfen und lernen dürfen, bei dir zu bleiben und dass wir erleben, wie dann Frucht in unserem Leben entsteht, wie dann was Neues entsteht und wir einfach ähnlicher werden, mehr werden wie du, dass wir deinen Herzschlag spüren in unserem Leben und wir entscheiden uns heute, bei dir zu bleiben und einfach in der Stille zu lernen, wer du bist und dass du größer bist als unser Verstand. Danke, dass du unser Leben in der Hand hältst. Amen.